Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Und das ist heute eine ganz besondere Ausgabe. Ich habe nämlich Kolleginnen und Kollegen aus unserem Sachbuchteam eingeladen und habe an alle einen Wunsch gehabt. Den Wunsch nämlich, sie mögen mir ihr ganz persönliches Sommerbuch 2019 mitbringen. Also welches Buch ihnen so im Herz und im Hirn geblieben ist. Und da bin ich schon sehr gespannt. Den Anfang, den macht Kim Kindermann. Sie hat ein Buch von Vivian Gornick mitgebracht. Vivian Gornick, das ist eine in New York lebende Journalistin, eine Schriftstellerin und Feministin. Und sie hat, 1987 war das schon, da hat sie ein Buch geschrieben, das aber jetzt erst ins Deutsche übersetzt worden ist. Ich und meine Mutter heißt es. Hallo, Frau Kindermann.
Hallo.
Ja, wenn Vivian Gornick schon über sich selbst und ihre Mutter schreibt, was ist das denn dann für ein Buch? Ein Sachbuch? Eine Autobiografie?
Also es ist so eine Art biografischer Roman, wenn man so will. In den USA ist das tatsächlich ein Klassiker der US-amerikanischen Frauenliteratur. Und dass es erst dieses Jahr auf Deutsch erschienen ist, ich glaube, das liegt daran, dass wir ja hier auch so eine neu aufgeflammte Feminismusdebatte haben. Ich bin jedenfalls total begeistert. Es ist mir egal, warum es kommt. Ich bin froh, dass es kommt. Es ist ein wahnsinnig gutes Buch. Es fängt an mit so einem Satz: Ich bin 8, meine Mutter und ich verlassen die Wohnung im ersten Stock. Mrs. Drucker steht auf dem Treppenabsatz vor ihrer offenen Wohnungstür und raucht. Und ich finde, mit diesen drei Sätzen, da ist man sofort in diesem Haus dabei. Man ist bei dieser damals eben 8-jährigen Vivian mittendrin im Leben dieser beiden Frauen, Mutter und Tochter, in einem Mietshaus in der Bronx in den 1940er Jahren. 15 Jahre leben sie dort zusammen, die beiden, mit Vater und Bruder. Und interessanterweise tauchen diese beiden fast nur schemenhaft in diesem Buch auf, vielleicht weil es das tatsächlich auch ist, ein Frauenbuch.
Da gäbe es ja viel zu erzählen. Sie haben jetzt gerade gesagt, 40er Jahre in der Bronx, also man könnte von der Politik erzählen, über das Leben da in dieser Stadt, in diesem Stadtteil. Vivian Gornick, die hat sich jetzt aber einen fast intimen Blickwinkel rausgesucht, nämlich den Fokus auf die Beziehung zu ihrer Mutter. Was macht just diese Perspektive so spannend?
Es ist letztlich die lebenslange Frage jeder Tochter, würde ich mal sagen.
Aha.
Wie hat meine Mutter mein Leben geprägt? Ha. Aber wie Vivian Gornick diese Frage hier verhandelt, das ist wirklich meisterlich. Mit solchem Können, mit einem solchen Sog nimmt sie einen eben mit in ihre Kindheit, Jugend und Erwachsenenzeit. Und sie bleibt ganz nah bei sich und ihrer Mutter, beschreibt mit einer wahnsinnigen Lebendigkeit grandios das gemeinsame Leben in diesem Haus voller Frauen. Und von diesen Frauen erzählt sie erstmal von diesem Universum, die eben ganz eng beieinander leben, alles mitkriegen, Wand an Wand. Und es wird so klar, dass die Frauen auch nur bestehen können, weil sie sich eben so unterstützen, weil sie sich zwar gar nicht immer gut gesonnen sind, aber es ist eben so eine Einheit. Und mittendrin jetzt die kleine Vivian, die das inhaliert, dieses Frauenhaus. Und dann noch, und das ist ganz wichtig, ihre jüdische Mutter, das ist eine wahnsinnig starke, rechthaberische, schlagfertige, witzige Frau, die sich allen anderen überlegen fühlt in Moral, Urteilskraft und Lebensweisheit. Eine Sozialistin, mit der man es nicht aufnehmen will, die sich aber ganz gut eingerichtet hat im Leben als Hausfrau und Mutter. Getragen, so ihr tägliches Mantra, wird sie von der Liebe zu ihrem Ehemann. Und das ist es dann auch, was zählt im Leben einer Frau. Darauf kommt es an. Und auch das gibt sie natürlich der Tochter mit.
Das ist ja unglaublich prall. Wie erzählt sie das denn, die Vivian Gornick?
Also wir tauchen ein, fast schon in einen Erinnerungsstrahl. Also sie wie diese Anfangsszene, die ich da ja vorhin zitiert habe, man ist so dabei. Sie erzählt immer wieder von Szenen, an die sie sich erinnert. Und dazu kommt dann immer wieder ein Schwenk in ihr Erwachsenenleben. Als sie das Buch geschrieben hat, ist sie Anfang 40, die Mutter Anfang 70. Und sie erzählt also, was erinnere ich, was sagt meine Mutter heute dazu? Und diese zwei Frauen, die sind in einem ständigen Dialog und gleichzeitig wird dadurch aber klar, dass sie so diese Mutter eben beschreibt, wie sie die als Kind erlebt hat, merkt man natürlich, da gibt es eine wahnsinnige Ohnmacht gegenüber dieser überpräsenten Mutter, die ja eigentlich fast zu ersticken droht, die ich aber als Leserin fulminant finde. Und das ist natürlich das, als erwachsene Person hat man einen anderen Blick als das Kind und als Kind ist man zur Mutter ja auch in einer ganz anderen Abhängigkeit. Das wird besonders klar, als Vivians Vater nämlich stirbt. Da ist Vivian 12, 13 und die Mutter bricht zusammen. Es beginnt eine endlose Litanei der Trauer und Vivian hat jetzt überhaupt keine Chance, selber zu trauern, sondern die Mutter macht das ganz exorbitant. Sie erfindet sich auch nicht neu danach. Also sie sagt nicht, jetzt fange ich ein neues Leben an, jetzt bin ich eben nicht mehr die Ehefrau von, sondern ich werde die Frau. Die Tochter macht das dann aber. Die wird ja selbstständig, die geht aufs College, die wird erfolgreich als Schriftstellerin und Journalistin. Sie scheidet sich von ihrem Ehemann. Sie hat viele Affären. Und diesen Konflikt, der wird dann so richtig fulminant ausgelebt zwischen den beiden. Die treffen sich immer für Spaziergänge. Und das findet dann wieder in dem Heute statt. Und dann verhandeln sie eben. Was ist ein gutes Leben für eine Frau? Wie wird sie glücklich? Ist es die Liebe? Ist es der Beruf? Und darum ringen diese zwei letztendlich wahnsinnig gleichen Frauen, die sich eigentlich, wenn man so will, in einem herzlichen Widerstand in hasserfüllter Liebe, aber ganz tief verbunden sind. Und auf diesen kilometerlangen Fußmärschen durch New York, da zerfleischen die sich, streiten sich, enttäuschen sich immer wieder aufs Neue. Aber loslassen können sie sich eben auch nicht. Und das ist, also ich habe das mit so großem Genuss gelesen, weil nämlich dann irgendwann klar wird, dass Vivian eigentlich diesen mühsam unterdrückten Lebensentwurf der Mutter lebt. Und das kann die aber erst ganz, ganz spät zugeben.
Also ein unglaublich pralles feministisches Buch und sie sprühen vor Begeisterung. Trotzdem, Kim Kindermann, warum ist das jetzt so Ihr ganz persönliches Sommerbuch 2019?
Also ich finde, es ist, wie das Thema hier verhandelt wird, einfach, dass es ein ernstes Thema ist, weil es ist natürlich ernsthaft, wie gehen Mütter mit ihren Töchtern um und was macht das für die Töchter und wie macht man, ich bin auch Mutter einer Tochter und was gebe ich der mit und ich bin auch extrem dominant und was, also ich fand das für mich einen wahnsinnigen Gewinn und auch wirklich eine gute Reflexion. Und wie das hier gemacht wird, dass es eben nicht so ein Feminismusbuch ist, das irgendwie mit einer Doktrin daherkommt, sondern das wird hier wirklich offen verhandelt und da kann jede Frau was für sich mit rausnehmen und man muss wirklich herzlich, herzlich oft lachen. Ein Buch, wirklich ein Muss für alle Töchter und Mütter, ganz klar.
Das sagt Kim Kindermann über ihr ganz persönliches Sommerbuch 2019. Ich und meine Mutter von Vivian Gornick. Das ist auf Deutsch erschienen im Penguin Verlag. 224 Seiten und die kosten 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Nein heißt Nein. Das dürfte sich ja spätestens seit der MeToo-Debatte herumgesprochen haben. Und in Schweden, da gilt sogar der Umkehrschluss. Nur Ja heißt Ja. Ohne ein ausdrückliches Ja vor dem Sex gilt der Akt als Vergewaltigung. Gerade letzte Woche hat das oberste schwedische Gericht zum ersten Mal einen Mann wegen sogenannter unachtsamer Vergewaltigung verurteilt. Wird das der Ambivalenz von Sexualität gerecht? Die Philosophin Caroline Ehmke hat ein Buch geschrieben, das könnte Klarheit schaffen. Es trägt den Titel Ja heißt Ja und Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist die persönliche Sachbuchempfehlung meines Kollegen René Agiger für den Sommer 2019. Hallo.
Hallo.
Ja, auf die Ambivalenz von Ja und Nein vor dem Sex, darauf kommen wir noch später. Erstmal, was ist denn das überhaupt für ein Buch? Wenn ich da so reinblättere, der Satz, der Schriftsatz sieht überhaupt nicht aus wie in einem üblichen Sachbuch. Auch der Titel Ja heißt Ja und Punkt, 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 das kommt ja fast theatralisch rüber. Ist das ein richtiges Sachbuch?
Es ist kein politisches Sachbuch im herkömmlichen Sinn. Dennoch finde ich, dass es eindeutig ein politisches Sachbuch ist, denn es hat einen Gegenstand. Den Gegenstand könnte man beschreiben als die MeToo-Debatte oder die Sache der sexualisierten Gewalt. Das ist ein bisschen der Gegenstand. Und ja, das ist natürlich ein politisches Thema. Und wer die Autorin Caroline Ehmke nur ein ganz bisschen denkt, kann sich das nicht anders vorstellen, als dass dieser Text tatsächlich politisch vibriert auch. Es ist allerdings so, dass sie sich eine sehr, sehr besondere Form überlegt hat, und zwar die Form eines Monologs. Ein Monolog, der eigentlich fürs Theater geschrieben ist ursprünglich und im Dezember 2018 Premiere hatte an der Berliner Schaubühne. Da hat sie das also tatsächlich selbst vorgetragen. Und wenn man es jetzt so liest als Buch, dann ist das so eine Mischung oder es lösen einander ab, unterschiedliche Erzählungen, einfach was sie so erlebt hat. Kleine Miniaturen, die nachdenken, Theoriesplitter oder Philosophiesplitter, einzelne analytische Passagen und dann immer wieder auch ganz, ganz verdichtete Aphorismen eigentlich. Wenn man will, kann man das tatsächlich auch literarisierend nennen, insofern man auch einzelne Motive ausmachen kann, die sich so durch das Buch ziehen. Zum Beispiel den Bademantel, der relativ früh eingeführt wird und immer wieder so weitergetrieben wird oder immer wieder aufscheint, der Bademantel, der eben denken lässt an den Hierarchen, der dann eine junge Frau zu sich vorlässt und so eine halbseidene Machtposition verkörpert.
Ist das schon Stichwort Erzählungen, die Sie genannt haben vorhin? Ist das schon so eine dieser Erzählungen, dieser Bademantel?
Der Bademantel, der schließt eigentlich an die Erzählungen, die unter diesem Hashtag MeToo 2017, 2018 veröffentlicht wurde. Also Harvey Weinstein war auch im Bademantel unterwegs schon. Was ich jetzt mit Erzählungen meinte, sind vor allen Dingen Erzählungen gewesen aus ihrer eigenen Erinnerung. Da ist beispielsweise, berichtet sie davon, wie sie bei einer Freundin zu Gast war, zum Essen war. Und während der Zeit, während dieser Abendveranstaltung, während des Dinners, sie Ohrenzeugin oder um ganz genau zu sein, andere Leute wären Ohrenzeugen von häuslicher Gewalt, also wie der Ehegatte diese Freundin, die einlud, schlug. Und sie berichtet davon in dieser Erzählung, wie sehr sie damit ringt, wie mit dieser Situation gut umzugehen sei. Und interessant an dieser Erzählung ist, dass die eindeutige moralische Position, die Mann und die auch sie sofort hatte, Freundin hier raus aus dieser schlimmen Situation, dass das nicht funktioniert aus guten Gründen und dass eigentlich der Geschmack, der bleibt, wenn man diese Erzählung gelesen hat, derjenige ist von moralischer Ambivalenz, also dass ganz oft im echten Leben nicht so eindeutig klar sagbar oder gar umsetzbar ist, was man eigentlich tun würde. Und insofern ist das ein ganz schönes Beispiel dafür, wie sehr sie in Lebenswelt eindringt mit diesem Text.
Ja, das ist ja sehr brutal handfest, das Beispiel, das Sie da gerade genannt haben. Jetzt haben Sie aber vorhin auch gesagt, dieses Buch enthält auch Theoriesplitter. Das scheint mir jetzt ja ein ziemliches Spannungsfeld. So eine brutale Alltagsgeschichte und dann Theorie.
Genau, dafür nenne ich einfach zwei Beispiele. Es geht ganz viel um Macht naturgemäß in diesem Text, um über Macht nachzudenken. Zitiert sie ganz kurz Michel Foucault, französischer Philosoph, und macht dann damit selber etwas. Die Gesamtbotschaft fasse ich jetzt mal kurz so zusammen. Macht ist nicht einfach nur da, wo ein Hierarch ist. Macht ist nicht nur einfach da, wo man Macht verkörpernde Personen vermutet, sondern Macht hat auch was Diffuses. Macht ist auch produktiv, das heißt, sie bewegt Leute zu Dingen, und Macht ist nicht nur auf einer Seite. Also sie nutzt das eigentlich, um zu betonen, dass wir unsere eigene Macht in vielen Situationen nicht unterschätzen sollen, und erinnert daran, dass niemand den Anspruch darauf hat, sich ausschließlich als Opfer, sich ausschließlich als machtlos zu empfinden. Ein zweiter Theoriesplitter, der ist verknüpft mit dem Namen Clifford Geertz. Das ist ein amerikanischer Anthropologe oder Ethnologe, großer Autor. Und der hat erfunden den Begriff der dichten Beschreibung. Und das, was Caroline Emke, das fand ich tatsächlich augenöffnend, was Caroline Emke in diese sogenannte MeToo-Debatte einbringt, ist die Forderung, solchen Fällen mit dichten Beschreibungen zu begegnen. Das bedeutet, jede Beschreibung in ihren Kontext zu bringen. Also tatsächlich ist es nicht sinnvoll zu sagen, ach, wir müssen doch flirten können, und MeToo-Debatten oder Aufstände gegen sexualisierte Gewalt, die machen doch die Erotik kaputt oder die Romantik oder sowas. Das ist genauso Quatsch wie der Glaubenssatz, Männer sind alle Täter oder sowas in der Art. Sondern ihr geht es darum, Einzelfallbeschreibungen zu machen, die jeweils den Kontext mit bedenken.
Ein relativ dünnes Buch mit aber doch ziemlich vielen Gedanken. Warum, Herr Agiger, ist das jetzt so Ihr ganz persönliches Sommerbuch 2019?
Das hat bei mir einen tatsächlich einigermaßen persönlichen Grund oder beruflich persönlichen Grund. Ich hatte die Gelegenheit, im Januar 2018 mit Caroline Emke ein längeres Radiogespräch zu führen. Und zwar nicht zuletzt über die MeToo-Debatte, die gerade wenige Wochen eigentlich alt war. Und ich habe sie, Caroline Emke, da als sehr zögerlich, als sehr zögernd erlebt. Und das, obwohl sie sich als Philosophin und als Kommentatorin so intensiv beschäftigt hatte mit Fragen der Gewalt, mit Fragen der kollektiven Identität. Also das heißt, sie ist eine Frau, die alles andere als zurückhaltend ist eigentlich mit moralischen Einsprüchen in der Öffentlichkeit. Das hat mich alles sehr gewundert. Wenn ich dieses Buch jetzt gelesen habe, dann verstehe ich dieses Zögern sehr viel besser, weil man diesem Buch abnimmt oder man spürt während des Lesens so sehr, wie sehr sie ringt mit jeder einzelnen Fragestellung und wie sehr sie sich darum bemüht, tatsächlich etwas Triftiges jenseits der großen, groben Parteinamen zu sagen. Und das finde ich tatsächlich einfach beeindruckend an diesem Text, dass man ihr Ringen und ihr Nachdenken diesem Text so sehr anmerkt, dass man selbst ins Nachdenken kommt. Also ich habe selten einen so dialogischen Text, einen so etwas auslösenden Text gelesen in diesem Jahr, und deswegen verlässt mich dieses Buch nicht, und ich werde es wahrscheinlich noch ein drittes und viertes Mal lesen.
René Agiger über sein Sommerbuch, sein Sommersachbuch 2019. Ja heißt Ja und ... von Caroline Emke. Das Buch hat 112 Seiten, kostet 15 Euro und ist bei S. Fischer erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Um unsere ganz persönlichen Sachbuchempfehlungen für die Sommerferien geht es hier heute. Welche Bücher uns selbst hier im Sachbuchteam begeistert haben. Und jetzt ist Maike Albart bei mir. Die hat ein Buch der Münchner Historikerin Friederike Hausmann mitgebracht. Und das ist ein Buch über die Papsttochter Lucrezia Borgia. Hallo, Frau Albart.
Hallo.
Tja, ist das wieder diese männermordende, giftmischende Lucrezia Borgia?
Sie wird ganz anders beschrieben im Kontext ihrer Zeit und es gibt viele neue Erkenntnisse über Lucrezia Borgia. Man lernt ihren gesamten Hintergrund kennen, auch ihre Familie, wie sie aufgewachsen ist bei ihrem Vater. Und mich hat fasziniert, dass einem hier so eine Epoche entgegenschlägt und man sieht, dass die Unsicherheiten, die ganzen Kriege, von denen Italien zerrissen war, dass das ganz stark unserer Zeit ähnelt auf Weltniveau. Und man merkt hier, dass ihr Vater, der ja dann Alexander VI. Papst geworden war, er wollte politische Macht entfalten. Und dafür hat er seine Kinder benutzt. Die hat er nämlich so verheiratet, dass er dann bestimmte Machtachsen ausdehnen konnte und den Kirchenstaat zu einer weltlichen Macht umgeformt hat.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dieses Buch, das beschreibt, wie sie bei ihrem Vater aufgewachsen ist. Also fangen wir da mal in der Jugend an. Wie ist sie aufgewachsen?
Sie kam so als 8-9-Jährige an den Papsthof und ist glanzvoll aufgewachsen. Sie wurde schon mit 13 Jahren verheiratet und das ist eine ganz großartige Szene. Friederike Hausmann ist auch eine sehr gute plastische Erzählerin. Allein die Gewänder, die sie trug. Und dann ging sie mit der Geliebten des Papstes, die kaum älter war, als sie in diesen Palast hinein und kleine schwarze Sklaven trugen die Schleppen und es war alles eine ungeheure Inszenierung. Und man begreift, dass über diese Art der Inszenierung Macht vermittelt wurde und klar gezeigt wurde dem ganzen Volk, den anderen Adligen, den anderen Potentaten, was hier dieser Borgia-Papst vorhatte. Und eine Frau war ein Spielstein in diesem Machtgefüge. Ihre einzige Aufgabe war, ein Nachkommen zu zeugen, um den Fortbestand der Dynastie zu erhalten. Aber dieser Ehemann hatte eigentlich keine Chance, denn die Ehe wurde dann schon relativ bald wieder annulliert, auch weil das der Vater Alexander und Cesare Borgia, der Bruder, so wollten.
Wir merken schon, die ganze Familie dreht sich also um Macht. Was hat das noch für Auswirkungen auf ihr Leben gehabt?
Das bedeutet, sie wird dann eben ein zweites Mal verheiratet und das war dann einer der Sforza, also auch eine ganz einflussreiche Familie, die in Mailand eine wichtige Rolle spielte. Und da hat sie es dann mit diesem Mann, der etwas älter war als sie und eigentlich so ein glänzender Hofmann nach den Vorstellungen, die es damals gab, einen Sohn zu bekommen. Damit hatte sie ihre Aufgabe eigentlich erledigt. Aber dann änderten sich schon wieder die Machtverhältnisse und Cesare Borgia ließ diesen Ehemann, den Lucrezia auch gerne mochte, individuelles Wohlergehen zählte aber überhaupt nichts, ermorden. Und dann stand sie wieder da und dann wurde sie mit 22 Jahren, das war die Chance zur Befriedung Oberitaliens, mit einem dieser d'Este verheiratet, der verwitwet war. Und das war dann wieder ein Wendepunkt in ihrem Leben. Und sie musste sich eigentlich immer an die Verhältnisse anpassen. Sie musste zum Beispiel dann auch ihren Sohn zurücklassen. Und auch da hat sich mir noch einmal wieder was ganz Neues gezeigt, dass es nämlich nicht stimmt, was man immer so vermittelt bekommt, eigentlich von vielen Historikern, dass die Eltern keine Beziehungen hatten zu ihren Kindern, die sowieso bei Ammen aufwuchsen oder bei irgendwelchen Bediensteten, sondern Lucrezia hat furchtbar darunter gelitten, dass sie von ihrem Sohn getrennt war und hat sich um seine Ausbildung gesorgt und hat ihn auch nicht wiedergesehen. Also hat immer wieder versucht, in Erfahrung zu bringen, wie es ihm nun geht und welche Chancen er hat.
Durch ihre letzte Ehe ist Lucrezia dann an den Hof von Ferrara gekommen und das war ja nicht irgendein Hof, das war so der Inbegriff der Renaissance. Warum war das so und hatte Lucrezia selber was damit zu tun?
Sie hat das dann sehr stark befördert. Sie war zum Beispiel mit Pietro Bembo befreundet. Das ist der große italienische Humanist, der sich über die italienische Sprache Gedanken gemacht hat. Und Alfonso d'Este war ihr Mann. Sie hat mit ihrem Schwiegervater dann eine gute Beziehung gehabt. Der hat sie auf die sogenannten Delizie geschickt. Das waren im Grunde genommen Lustschlösser, die auf dem Land waren. Da war es auch nicht ganz so gefährlich, was Krankheiten angeht. Denn natürlich waren alle, übrigens vor allem auch die Männer, dauernd von ganz schweren Krankheiten geplagt. Und die Männer hatten fast alle Syphilis. Sie verkehrten mit allen möglichen Frauen und haben, es wurde auch dann immer behauptet, es seien die Frauen, die das diese Krankheit übermittelten. Und die traten dann häufig nur mit Masken auf. Das fand ich eben auch so ein Detail ungeheuer faszinierend, wenn man sich diese Ehe vorstellt. Und Ferrara hat aber eine große Macht entfaltet und hat sich um die Künste gekümmert. Da waren viele Komponisten, da waren viele Dichter. Ariost ist ein ganz großer Name. Boiardo, die haben dieses Fürstengeschlecht besungen. Und Lucrezia war da sehr klug. Sie hat zum Beispiel von ihrem eigenen Geld dann das Land urbar gemacht, hat Sümpfe trockengelegt und sie hat es geschafft, in dem Rahmen, in dem das möglich war, selber Akzente zu setzen in der Politik. Und das finde ich sehr faszinierend.
So wie Sie das beschreiben, klingt das so, als wäre das zwar schon eine Biografie von Lucrezia Borgia, aber eigentlich auch ein Buch über das gesamte gesellschaftliche Leben im 15. und 16. Jahrhundert.
So ist es mir ergangen. Ich bin keine Historikerin und habe dadurch sehr viel erfahren von den Gepflogenheiten am Hof, wie Macht auch vermittelt wurde, welche Freiräume sich Lucrezia schaffen konnte und wie groß auch das Leid war. Sie ist ja dann nur 39 Jahre alt geworden, weil sie permanent Schwangerschaften durchlebt hat. Oft hat sie auch Kleinkinder verloren, einige Söhne, 3 und auch eine Tochter, die schafften es bis ins Erwachsenenalter. Das wird einem eben auch alles vermittelt. Also auf der einen Seite die große Geschichte, aber auf der anderen Seite auch die Mikrogeschichte, die Mentalitätsgeschichte und man begreift so ein bisschen, was für ein Land Italien damals war, das eben von Großmächten beherrscht wurde und wo dann die einzelnen Höfe sich irgendwie positionieren mussten. Und das vermittelt Friederike Hausmann in einer Art Epochengemälde und das macht die Lektüre auch so vergnüglich.
Das sagt Maike Albart über ihr ganz persönliches Sommerbuch 2019. Das ist das Buch Lucrezia Borgia, Glanz und Gewalt. Das ist eine Biografie von Friederike Hausmann, die ist bei CH Beck erschienen, umfasst 320 Seiten und kostet 24,95 Euro. Danke für die Empfehlung.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Tja, man kann in den Urlaub so richtig extra dicke Schwarten mitnehmen, die man sich schon lange vorgenommen hat. Mein Kollege Florian Felix Wey, der sieht das offensichtlich ein bisschen anders, hat eine andere Strategie. Der hat nämlich hier ein ganz dünnes Reklamheftchen mitgebracht. Haben Sie Angst vor langen Texten?
Ja, aber keine Angst vor schwierigen Texten. Nein, es ist tatsächlich die Gegenstrategie zu den dicken Büchern. Nimm was mit, was in die Hosentasche passt. In dem Fall sind es 106 Seiten. Und es kommt noch krasser. Der Text, um den es eigentlich geht, umfasst gerade mal 5 Seiten. Der Rest ist notwendige Erläuterung, Kommentierung, Weiterführung des darin angestoßenen Gedankens.
Ja, und dieser Text, da heißt also, ist justified true belief knowledge, also auf Deutsch ist gerechtfertigte wahre Überzeugung Wissen von Edmund Gettier. Bin ich also gespannt. 5 Seiten und die sollen für den ganzen Urlaub reichen?
Naja, es gibt ja Texte, die haben ein viel größeres geistiges Volumen von mehreren 100 Seiten als das, was sie wirklich umfassen, selbst wenn sie bloß ein paar Seiten einnehmen. Wittgenstein zum Beispiel, kennen Sie natürlich, Tractatus Logico Philosophicus, hat 114 Seiten. Wäre auch eine leicht transportable Urlaubslektüre.
Okay, jetzt schwant mir aber Anstrengendes.
Ja, wir fangen mal anekdotisch an. Es ist nämlich tatsächlich eine hübsche Anekdote. Es handelt sich bei den 5 Seiten eben um den genannten Text des amerikanischen Philosophen Edmund Gettier. Und weil er so kurz ist, liegt er übrigens auch zweisprachig vor in dieser Ausgabe. Kennen Sie den Philosophen? Ich kannte ihn nämlich auch nicht. Vermutlich, weil er eben überhaupt nicht präsent ist bei uns. Ich habe auf diesen Titel bin ich angesprungen, der sehr, sehr aktuell klingt und uns ja in unserer unverlässlichen Informationskultur von möglichen Fake News ja ein zentrales Problem berührt. Wann sagt jemand die Unwahrheit, obwohl er vielleicht selbst sogar glaubt, die Wahrheit zu sagen? Also wie gesagt, ich kannte diesen Philosophen nicht. Der hat nämlich tatsächlich schlichtweg außer diesen 5 Seiten und einer 3,5 Seiten Rezension im ganzen Leben nie etwas publiziert. Das muss ein vorzüglicher Philosophielehrer gewesen sein, aber eben nur mündlich. Und als er Anfang der 1960er Jahre um eine Festanstellung an seinem College buhlte, sagte man ihm, nun müsse er aber auch doch mal was veröffentlichen. Das tat er dann mit diesem kurzen Text. Und seither arbeiten sich die Philosophen am Gettier-Problem oder den sogenannten Gettier-Fällen ab.
Und die sind auf 5 Seiten geklärt.
Naja, man muss schon Fachmann für Erkenntnistheorie sein, wenn man das mit diesen 5 Seiten belassen will. Deswegen gibt es noch 80 Seiten Erläuterung in diesem Reklamheft von 2 Philosophiedozenten, Nadja Mira-Jolcu und Marc-André Weber von der Universität Mannheim. Letzterer ist zugleich auch Mathematiker. Und das deutet darauf hin, dass wir es jetzt mit Logik zu tun kriegen.
Dann testen wir doch mal, ob Sie das mit der Logik verstanden haben. Was sind diese Gettier-Fälle?
Das sind Fälle, in denen, Zitat, jemand eine gerechtfertigte wahre Überzeugung, aber offensichtlich kein Wissen hat. Klingt abstrakt, dürfte aber in vielen Fällen der alltäglichen Kommunikation zutreffen. Wir leben ja beim Reden oft vom Hören sagen, wir haben eine durchaus gerechtfertigte Überzeugung, dass wir was Wahres erzählen, weil zum Beispiel die Quelle vertrauenswürdig ist. Das war bis zu Getty ja auch die herrschende Meinung in der Philosophie, dass das ausreiche, diese wahre und gerechtfertigte Überzeugung zu haben, dann sei man kein Lügner.
Und er hat das widerlegt, diese herrschende Meinung?
Ja, anhand von zwei Beispielen. Die sind allerdings für 5 Minuten auch schon wieder ein bisschen schwer erklärbar. Deswegen ein anderer Gettier-Fall, der ist einleuchtend und wurde schon von Bertrand Russell vor Gettier 10, 20 Jahre formuliert. Also Sie, Christian Raphansel, schauen auf Ihre Uhr. Die hat bislang immer funktioniert und die zeigt 6:30. Sie sind also der gerechtfertigten, wahren Überzeugung, dass es 6:30 ist und geben das zum Beispiel Ihrem Nachbarn als Wahrheit weiter. Die Uhr ist aber einfach auf 6:30 stehen geblieben und Sie wissen in Wirklichkeit gar nicht, wie spät es ist.
Das heißt, ich lüge streng genommen.
Ungewollt lügen Sie. Nun setzt Russell noch eine Bedingung hinzu. Sie schauen genau um 6:30 auf die vor 12 Stunden stehen gebliebene Uhr. Es ist wirklich 6:30. Sie erklären Ihrem Nachbar, es sei 6:30 und obwohl die Uhr nicht funktioniert, sagen Sie die Wahrheit, oder?
Würde ich sagen, ja.
Mindestens die Hälfte aller Erkenntnisphilosophen würde bei so einem Fall Nein sagen. Ah. Die Voraussetzung stimmt nämlich nicht, weil sie nur zufällig die faktische Wahrheit quasi gestreift haben. Es gibt den Zufall des Uhrversagens und dann, schönes Wort, den Antizufall des richtigen Blickmoments, der den Zufall wieder aufhebt. Aber das begründet kein Wissen. Zufall und Wissen verhalten sich feindlich gegeneinander.
Herr Weih, das sind ziemliche Spitzfindigkeiten und damit wollen Sie uns in den Urlaub schicken?
Ja, denn es geht letztlich um die Frage, was ist Wissen? Was kann man überhaupt wissen? Sollte man, und die Frage ist ja wirklich virulent, nicht grundsätzlich skeptisch gegenüber Wissensäußerungen sein und die Prämissen zumindest mal ansatzweise hinterfragen, auf denen dieses Wissen aufbaut? Zugegeben, in der Mitte des Erläuterungsteils wird es dann schon mal ein bisschen kompliziert, aber dafür lerne ich auch Worte kennen wie überzeugungsunterminierende Informationen oder Antizufallstugenderkenntnistheorie, die gibt es nämlich auch schon. Und wann, frage ich Sie, Herr Raphansel, wann wäre man denn als Normalsterblicher sonst bereit, seinen Geist mit sowas zu konfrontieren, wenn nicht im Urlaub?
Ja, okay, ich bin gespannt auf die Antizufallstugenderkenntnistheorie. Eine ganz schön harte Nuss hat uns da Florian Felix Weih ins Reisegepäck gepackt. Er empfiehlt das Buch von Edmund Gettier, Is Justified True Belief Knowledge? Ist gerechtfertigte wahre Überzeugung Wissen? Erschien im Reklam Verlag, 106 Seiten insgesamt für 6 €.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und heute ist das ganze Sachbuchteam der Lesart zusammengekommen mit unseren ganz persönlichen Sachbuchempfehlungen für diesen Sommer, welche Bücher uns selbst im Kopf und im Herzen geblieben sind.
Wir haben jetzt alle ja schon preisgegeben, welches unsere Lieblingsbücher sind. Aber jetzt müssen wir noch herausbekommen, welches für Sie besonders wichtig war, Christian Raphansel. Und ich sehe hier auf dem Cover in Großbuchstaben die Worte, gelb auch noch, Triggerwarnung. Was um alles in der Welt soll das denn nun heißen?
Ja, Triggerwarnung, das ist ja ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Traumaarbeit. Also es sind so Warnungen, zum Beispiel Achtung, hier sind jetzt Bilder von Gewalt zu sehen und damit soll verhindert werden, dass Menschen, die beispielsweise vergewaltigt worden sind, unvorbereitet auf solche Bilder oder auf Ausdrücke stoßen, die dann Flashbacks auslösen können, also triggern können. Also das ist eigentlich ein medizinischer, klinischer Begriff aus der Traumaforschung.
Aus der Medizin kannte ich ihn auch, aber ich weiß, dass er an den Universitäten in den USA eine wichtige Rolle spielt. Warum steht er hier auf dem Buchcover?
Ja, weil der da eben so rausgewandert ist aus diesem medizinischen Begriff. Die Unis haben sie jetzt schon genannt, dass also beispielsweise vor Seminaren gefordert wird, es müsste gewarnt werden vor Texten, in denen es um sexuelle Gewalt geht oder Rassismus oder andere Formen der Diskriminierung. Die Hochschulleitungen werden aufgefordert, Safe Spaces, also sichere Räume zu schaffen, in denen Angehörige von Gruppen, die eben marginalisiert sind oder die dergleichen erlebt haben, sich sicher fühlen können und nicht plötzlich konfrontiert konfrontiert werden mit solchen Dingen. Ja, und dieser Begriff wandert eben immer weiter in die Zivilgesellschaft eigentlich hinein, mittlerweile auch in die öffentlichen Debatten. Das geht insbesondere in den USA so weit, dass dann zum Beispiel Gastredner gar nicht erst eingeladen werden sollen oder ausgeschlossen werden sollen, wenn sie so ein Triggerpotenzial haben. Und ja, in den letzten Jahren schwappt diese Bewegung auch nach Deutschland und das ist ein fast schon bestimmendes Konzept in der linken Identitätspolitik geworden. Und mit den Fallstricken solcher Politik will sich dieser Sammelband Triggerwarnung auseinandersetzen. Deswegen ist dieser Buchtitel auch schon fast ein bisschen böse gemeint. Und im Vorwort steht da nämlich auch: Achtung, hier können Menschen, die sich als links- und ismenkritisch verstehen, verletzt werden.
Jetzt haben Sie die linke Identitätspolitik schon angesprochen. Passiert denn hier so etwas wie eine Abrechnung damit? Wird da eine ganz bestimmte Position auch bezogen?
Es ist, ich würde gar nicht sagen, dass es eine Abrechnung ist, aber es ist eine sehr harsche Kritik. Es geht um Themen wie Critical Whiteness, es geht um Privilegien, es geht um den berühmten weißen alten Mann, es geht um die MeToo-Bewegung, um kulturelle Aneignung. Und in vielen dieser Punkte sagen die Autoren, na, wir befürchten so ein bisschen, dass hier etwas entstanden ist, was sie eine vulgäre Identitätspolitik mit fundamentalistischen Zügen nennen. Also sie sagen, hier wird allmählich gekränkt sein zum Argument, die Welt wird in Gut und Böse eingeteilt und dann reicht es schon, dass eine Gruppe marginalisiert ist, dann muss sie eigentlich ultimativ Recht haben. Und dann formulieren sie so 10 Weisheiten für den korrekten Umgang mit diesen komplexen Fragen. Und eine dieser Weisheiten ist zum Beispiel, man muss immer erst einmal bis 10 zählen, bevor man sich zur Anwältin aufspielt. Oder eben auch, Marginalisierte haben nicht immer Recht, weil sie sagen, das hat mittlerweile echt quasi religiöse Züge angenommen. Und also man merkt schon, das ist ein Buch für Leute, denen Begriffe wie eben Critical Whiteness kein Fremdwort sind und die können sich dann auch freuen über so böse Formulierungen, wenn da zum Beispiel drin steht, wo Wokeness angesagt ist, da präsentieren sich nicht immer alle ausgeschlafen. Also das Buch ist auch durchaus mit Witz geschrieben.
Ja, es klingt sehr interessant und unterhaltsam und scheint ja auch ein Plädoyer zu sein für eine andere Art der gesellschaftlichen Diskussion. Nun ist es im Verbrecherverlag erschienen. Das ist doch eigentlich auch ein Verlag mit einem ganz bestimmten politischen Profil, den würde ich auch eher links einordnen.
Ja, das würde ich auch sagen und auch in der Tat die Herausgeber zum Beispiel, die arbeiten alle für die Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt, also Meron Mendel ist da der Direktor, Eva Behrensen, die macht die Kommunikation dort, Sabunur Cima, die ist die Leiterin der pädagogischen Programme, da merkt man schon, die sind alle auch links, die betreiben eigentlich alle auch Identitätspolitik und die würden alle sagen, natürlich müssen marginalisierte Gruppen geschützt werden und müssen gestärkt werden. Das macht die Kritik eben gerade so spannend. Also die kritisieren nicht die linke Identitätspolitik, wie wir das zum Beispiel von ganz rechts hören, so politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, was dann ja in erster Linie eingesetzt wird, um eigene Vorurteile doch weiter fröhlich sagen zu können. Das ist eben nicht die Ecke, die es als Inbegriff ihrer bürgerlichen Freiheit versteht, das N-Wort weiter benutzen zu dürfen. All das steht da nicht drin, sondern sie werben eigentlich für etwas mehr Entspannung, auch für eine größere linke Fehlertoleranz. Sie sagen, das ist ein Riesenproblem, dass wir ein solches Elefantengedächtnis haben für jeden kleinen politischen Fehltritt. Wir dürfen Menschen nicht immer gleich ausschließen aus dem Diskurs. Und deswegen ist das eben so spannend, wie diese Herausgeber auch so knapp 20 Autorinnen und Autoren zusammengebracht haben, die eigentlich alle aus diesem linken Spektrum kommen und hier in wirklich wunderbarer Weise vorführen, wie man kritischen Diskurs, selbstkritischen Diskurs führen kann, eben ohne auszuschließen, ohne auszugrenzen und ohne eben in dieses, was die Autoren als fundamentalistisch bezeichnen, hineinzukippen.
Klingt sehr, sehr spannend, auch nach so einer Art Leitfaden, als könne man dann damit auch auf eine andere Ebene der Diskussion immer wieder kommen und sich so mehr Robustheit angewöhnen. Warum ist denn dieses Buch, die Triggerwarnung, Ihr Sommersachbuch 2019?
Ja, weil mich das Thema auch wirklich umtreibt und ich so ein bisschen die Sorge habe, dass wir dabei sind, uns in so eine Dialogunfähigkeit hinein zu manövrieren. Die Autoren formulieren, das finde ich sehr schön an einer Stelle, da schreiben sie, während wir es uns in unseren Safe Spaces wahlweise zu gemütlich machen oder uns darin gegenseitig zerfleischen, bleibt unsere Fähigkeit zu streiten und zu argumentieren auf der Strecke. Das Problem ist ja nämlich, dass eben die politische andere Seite immer stärker wird und die ist eben nicht so zimperlich. Die zerfleischt sich nicht über dergleichen. Und auch wenn dieser Sammelband da jetzt vielleicht ordentlich die Fähigkeit hat, sich falsche Freundinnen zu machen und falsche Freunde, glaube ich doch, dass das sehr wichtige Worte sind und ja, dass wir eben damit wieder lernen können, stärker miteinander zu diskutieren in einer völlig überhitzten Debatte. Deswegen, ich glaube, so für die Sommerlektüre so ein bisschen geistige Abkühlung, die kann uns da helfen.
auch ein bisschen Tempo rausnehmen und mit mehr Ruhe einander zuhören. Christian Raphansel empfiehlt das Buch Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen, herausgegeben von Eva Behrensen, Saba Nur Chima und Meron Mendel. 270 Seiten kosten 18 Euro. Das Ganze liegt vor im Verbrecherverlag.
Tja, und das waren sie, unsere ganz persönlichen Buchempfehlungen für die Sommerferien, unsere Sommersachbücher 2019.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.